Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute bringen wir den zweiten Teil des Interviews, das ich mit der Fotohistorikerin Irme Schaber über die Kriegsfotografin und gebürtige Stuttgarterin Gerda Taro geführt habe. Als Jüdin musste Gerda Taro 1933 vor den Nazis nach Paris fliehen. Dort lernte sie den später sehr berühmten Fotografen Robert Capa kennen und lieben. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6, heute mit der Fotohistorikerin Irme Schaber. Wir sprechen über Gerda Taro, die berühmte Kriegsfotografin, die mit nur 27 Jahren 1937 während des Spanischen Bürgerkrieges von einem Panzer überrollt wurde. Irme, du hast vorher schon Robert Capa erwähnt, der hieß damals noch André Friedmann. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt? Das würde mich jetzt schon mal interessieren.
Also als sie sich kennengelernt haben, das war in Paris 1934. Beide waren quasi ein Jahr schon in Paris, unabhängig voneinander, und haben sich irgendwie über Wasser gehalten. Waren beide wirklich mit einem ähnlichen Hintergrund politische Flüchtlinge, diese Fluchterfahrung, diese Negierung durch die Nazis und so weiter, und irgendwie schauen, von was kann man denn leben und wie. Und Robert Capa hatte sich bereits schon ein bisschen umbenannt. Er stammt ja aus Ungarn ursprünglich. Das war im Grunde genommen seine zweite Flucht. Er hatte ja schon als 17-Jähriger Gymnasiast aus Ungarn fliehen müssen.
Ist nach Berlin. Und dann von Berlin nach Paris.
Von Berlin nach Paris, sofort 33 nach dem Reichstagsbrand, weil er sofort wusste, das wird brenzlig werden und schwierig werden. Und in Paris hat er sich schon mal André Friedmann genannt, anstatt Erne Friedmann, damit er ein bisschen sozusagen andocken konnte. Und als die beiden sich kennenlernten, das war über die Leipziger Freundin von Gerda, über die Ruth Serf, die hat Capa angesprochen, zufällig in einem der Cafés, wo man eben stundenlang mit einem Kaffee oder einem Getränk saß, weil man dann im Warmen saß und Leute treffen konnte, hat die angesprochen, weil er sie fotografieren wollte. Die Ruth war eine blonde, sehr, sehr schöne junge Frau. Und die hat gesagt, ja, sie macht das, aber sie hat dann die Gerda mitgenommen, weil sie wie sie auch so schön sagte, mit diesem Typ, weil Capa hat für sie sehr unkonventionell ausgesehen.
War ein bisschen Filou wahrscheinlich.
War ein bisschen Filou und mit seiner Lederjacke, relativ lange Haare und so weiter.
Sah unverschämt gut aus.
Sah sehr gut aus, aber sie hatte eben das Gefühl, da möchte ich nicht alleine hin oder sowas. Und die Gerda und er haben sich sofort sehr gut verstanden. Die haben sehr schnell gemerkt, dass sie denselben Humor haben und so weiter. Die haben sich sehr gut verstanden, haben sich wohl auch sehr schnell ineinander verliebt. Und dann begann dieses gegenseitig sich helfen und umwandeln und so weiter. Die Gerda war von Anfang an offensichtlich jemand, die sehr ihn unterstützt hat, aber nicht jetzt als jemand, die sozusagen ihm zuarbeitet, sondern die gesagt hat, das ist gut, was du machst. Also sie hat sozusagen ihm an seine Arbeit geglaubt. Das hat ihm gut getan und umgekehrt, es war ganz schnell ihr Modell, hat er ihr Fotografie weiter beibringen wollen. Ich stelle mir das immer vor, dass das Trockenübungen waren, weil die hatten nicht das Geld, einfach zum Üben Filme zu verknipsen. Da mussten sie dann schon einen Auftrag haben oder irgendwas und haben sonst wahrscheinlich einfach wirklich in Trockenübung gemacht. Wobei die Gerda Taro offensichtlich sehr, sehr gut war darin. Das haben auch Kollegen, also ich habe ja dann Kollegen noch befragen können, die aus Paris wie auch aus Spanien, die dann gesagt haben, sie war ungeheuer intuitiv gearbeitet, sehr schnell und sehr reaktionsschnell. Und sie war ja nach kurzer Zeit technisch offensichtlich versierter als Capa. Das haben dann auch einige gesagt, das fand ich auch interessant. Aber ihm kam es ja sowieso nicht auf die Technik an. Ja, es geht ja um den Kopf hinter der Kamera und was sieht man und was findet man wichtig und welchen Ausschnitt nimmt man genau. Aber auf jeden Fall haben die beiden sich das innerhalb kurzer Zeit zusammengetan, und in dieser Zeit eben ist es die Sache gewesen, dass über frühere Kontakte aus Berlin eben Kappa, diese Stelle bei Maria Eisner in der Fotoagentur, ausfindig machte. Und die Gerda hat die bekommen, auch weil sie eben mehrere Sprachen fließend sprach. Das war da sehr hilfreich.
Aber die haben ja dann eine eigene Fotoagentur gegründet. Taro Kappa oder Kappa Taro?
Das war keine Agentur, das war nur ihr Stempel für ihre gemeinsamen Projekte, genau. Aber die haben auf jeden Fall diese Sache, dass sie sich diese Künstlernamen gegeben haben. Die Idee kam offensichtlich von Gerda. Und das, denke ich, hängt wiederum mit dieser Fotoagentur zusammen, mit Allianz Foto, weil sie eben diesen Vermarktungsbereich dann so stark kennengelernt hat, dass sie gewusst hat, auf was kommt das an und wie. Und sie hat sicherlich in dieser Zeit sowieso auch mitgekriegt, diese Unterschiede eben. In Frankreich war ja einfach, wie gesagt, die vielen Emigranten, die in die Fotografie gedrängt haben. Da gab es eben mittlerweile schon Proteste vom französischen Fotografenverband, die wollten das unterbinden. Und das war mit auch ein Grund, die Namen zu ändern, dass man sozusagen nicht allein schon am Namen sofort so eine osteuropäisch-jüdische Konnotation hatte, sondern sie haben sich diese Namen ausgesucht, die dann wieder sozusagen Hollywood vorwegnehmen und auf jeden Fall einfach keinen Hinweis geben, von wo sie kommen, keine religiöse Konnotation und so weiter. Und diese Sache ist von Gerda Taro mit eingebracht worden und jeder hat eben sich ausgesucht, was klingt denn am besten. Und sie hat sicherlich vom Klang her Greta Garbo mit in ihrem Namen mit drin gehabt, wobei ihr direkter Vorbild für Taro ist tatsächlich ein japanischer Maler gewesen. Sie waren befreundet in Paris mit Japanern, also haben in diesem Umfeld ein japanischer Maler, der Taro Okamoto, dass sie sich diesen Namen ausgesucht hat. Und bei Kappa war es ja ein amerikanischer Film.
Frank Capra.
Frank Capra, der ja auch ein Einwanderer war und es weit gebracht hat. Also er hat sozusagen so ein Vorbild gehabt und ist dann eben bekannter geworden als Frank Capra später. Genau.
Irme Schaber, Biografin der Kriegsreporterin und Fotografin Gerda Taro.
Thank you.
Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute spreche ich mit Irme Schaber. Sie ist Fotohistorikerin und hat sich in mehreren Buchveröffentlichungen intensiv mit der Kriegsfotografin Gerda Taro beschäftigt. Nun hat dann der Spanische Bürgerkrieg begonnen, 1936. Wie sind Sie denn da reingekommen, reingeschlittert als Fotoreporter, kann man sagen, Fotoreporterin? Sind Sie gemeinsam hingefahren? Sie haben mittlerweile beide auch eine gute Kamera bekommen. Sie haben, glaube ich, beide mit Leica und mit Contax Kleinbildapparaten gearbeitet und mit 6x6 Rolleiflex auch.
Ja, sie haben am Anfang, die Taro ist gefahren, da hatte sie noch eben eine Mittelformatkamera, keine Rollei, sondern eine Reflexkorelle, eine deutsche kleinere Kamera, also aber sehr, sehr hochwertiger Apparat, aber etwas günstiger als die Rollei, die sie sich damals hatte. Und Kappa mit Leica, später sie mit Leica, er mit Contax, genau. Mhm. Und dass sie hingefahren sind, war schon so, die haben sich sofort darum bemüht, dass sie eine Akkreditierung bekommen, so einen Auftrag von der Zeitschrift bekommen. Und ich denke, das hängt wiederum mit ihrem Exilantenstatus zusammen, weil Spanien war zu dem Zeitpunkt das erste Land, wo endlich mal Widerstand gegen den europäischen Faschismus stattfand. Und das war für sie im Grunde genommen ein Silberstreif am Horizont, wie für viele andere Emigranten auch. Und da wollten sie drüber berichten, über was passiert da. Am Anfang war das ja eine ganz große Aufbruchsstimmung. Man wusste ja nicht, dass das, was für eine Katastrophe das werden wird.
Wie muss man sich die Arbeit als Kriegsreporterin vorstellen?
Ja, für Kappa und Taro war es ja so, es war natürlich ihr erster Krieg. Also sie haben sicherlich auch keine Vorstellungen gehabt, was es heißt, Kriegsfotograf zu sein. Und vielleicht ist es auch das mit der Grund, dass sie eine ganz neuartige, eine moderne, neue Kriegsfotografie dort geschaffen haben, die beiden vor Ort in Spanien, dass sie mit ihren Kleinbildkameras, was auch ein Novum war im Vergleich jetzt zum Ersten Weltkrieg, dass man Kameras hatte, mit denen man sehr flexibel war und flexibel arbeiten konnte und auch ein bisschen lichtstärkere Filme hatte und so weiter.
Dass und sie, man konnte seriell arbeiten, weil man 40 Bilder machen konnte.
Was vorher auch nicht möglich war. Mit ihrer ersten Kamera, mit der sie dort war, hat sie gerade mal 13 Bilder und dann musste sie schon wieder die Rolle wechseln. Sie hatten auch weniger Nachschubprobleme, eben weil sie tatsächlich die Filmrolle, also sich aus den großen Filmrollen ihre Kamera bestücken konnten. Auf jeden Fall haben sie in Spanien, denke ich, das Ziel gehabt, eigentlich, also man muss vielleicht sagen, dass sie eine moderne, neue Fotografie geschaffen haben. Zum einen, weil es diese technischen Möglichkeiten anders waren wie in früheren Filmen. Aber sie beide waren auch die Einzigen, die dann dieses Risiko eingegangen sind, was sie in Spanien gemacht haben, nämlich dieses Nah-Rangehen und im Grunde genommen eine Art Autorenfotografie mitten im Film zu machen. Dranbleiben, drin sein und die haben keine distanzierte, sichere Positionen eingenommen, sondern sie haben teilgenommen sozusagen. Also eine teilnehmende Bildberichterstattung mitten aus dem Kampfgeschehen, das hat es vorher so noch nie gegeben. Und das sind auch diese Bilder, für die sie berühmt geworden sind, eben diese, sie fotografieren Blicke, Gesten, sie schauen auf den einzelnen Menschen und es geht nicht um die Masse oder was da passiert. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt gewesen, der sie so sehr unterscheidet jetzt, weil ich denke, das war auch ein Gegenprogramm zur faschistischen Seite mit ihrer Massenverherrlichung des Krieges als reinigende Kraft und solche Dinge. Sie wollten zeigen, was heißt es zu kämpfen. Sie wollten zeigen, was passiert unter den Bombenteppichen. Also, und ich denke, diese Dinge konnten sie eben nur zeigen, indem sie mittendrin und dabei waren. Und das ist das, was dann sozusagen eben, sie haben ja zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass sie jetzt die moderne und neue Kriegsfotografie kreieren, aber wir verstehen das heute darunter. Und wir alle wissen ja, dass heutige Kriegsberichterstattung etwas ist. Jedes Jahr sterben Fotografen und Journalisten im Krieg. Wir sind es schon gewohnt, dass das eine Arbeit ist, die lebensgefährlich ist für die Bilder, die wir zu sehen bekommen.
Zur Praxis der Arbeit haben die damals die Filme vor Ort
entwickelt oder haben die die unentwickelten Filme nach Paris an die Redaktion geschickt?
Es gab Zeiten oder Fronten, wo irgendwas möglich war, vor Ort zu machen, aber der allergrößte Teil ist immer nach Paris gegangen, auch die amerikanischen Bilder. Paris war dann wieder die Verteilungsstelle und man weiß, zu welchen Plätzen oder Sachen sind die gekommen. Das Einzige war, dass es eben nicht so umfänglich organisiert war, sondern sie haben auch jedem Soldaten oder jedem, der da hingefahren, also wenn jemand geflogen ist sowieso, ist immer an die Flughäfen gegangen. Das war aber oft nicht so. Es ist oft auch einfach mit dem Zug oder sonst wie gewesen. Jeder hat Material mitgenommen und das hat auch funktioniert, weil das sozusagen auf der republikanischen Seite waren das alles Leute, die solidarisch und überzeugt waren, die freiwillig im Krieg waren. Und die haben natürlich die Fotografen genauso unterstützt, die aus diesem Krieg dann die Bilder in die Welt lieferten, die das kostenlos gemacht haben. Also das war ein Akt, den man macht, den man brauchte. Und es war einfach gegenseitige Solidarität und Hilfe.
Dann kam der September 1937. Hast du Näheres rausfinden können, wie es zu dem Unfall kam? Gerda Taro ist von einem republikanischen Panzer überrollt worden, also keiner von Franco. Mhm. Das war ein Unfall.
Ja, es war ein Unfall, kann man so nicht sagen. Es war im Juli schon, es war kurz nach dem Ende des Internationalen Schriftstellerkongresses und sie war an der Brunete-Front, das ist westlich von Madrid an der Front. Sie ist da schon in einem Gebiet unterwegs gewesen, wo eigentlich Frontverbot war für die Berichterstatter. Das heißt, sie hat sich einfach drüber hinweggesetzt und hatte offensichtlich schon stundenlang in irgendeinem Erdloch ausgehalten, so wie die ganzen Soldaten dort auch. Weil an diesem Tag, wie so oft in Spanien, war starke Bombardements durch die Legion Condor. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt
hieß es... Das waren die Deutschen.
Das waren die Deutschen, genau. Dieser Tag ist auch von, das konnte ich ja auch recherchieren, ist von deutscher Seite her auch sehr exakt dokumentiert, was da eingesetzt wurde. Es war einfach starkes Bombardement und als es irgendwann gegen Spätnachmittag offensichtlich hieß, dass sich die republikanische Armee zurückzieht, ist auch sie mit ihrem kanadischen Begleiter aus diesem Erdloch raus und sind zu einem Wagen wohlgekommen, wie weit die da gelaufen sind oder sonst was, das wissen wir nicht. Aber der Begleiter hat ja die Situation überlebt. Und der Ted Allen hat eben erzählt, dass sie so einen Wagen hatten, wo sie aufs Trittbrett steigen konnten und mitfahren. Und im Wagen waren Verletzte. Und dieser Wagen ist irgendwann von einem republikanischen Panzer tatsächlich erfasst worden. Und die Gerda hat es runtergeschleudert, ihn auch. Dass der erfasst wurde, hing eben zusammen, dass weiter bombardiert wurde. Also dieser Panzer ist sozusagen in Bewegung. Das war in meiner ersten Ausgabe der Biografie noch nicht da, aber später dann konnte man den Panzerfahrer sogar ausfindig machen, besser gesagt seine Aufschriebe. Und er hat eben zu Protokoll gegeben, dass er sie gar nicht gesehen hat. Er hat es gar nicht mitgekriegt. Er hat eben ausgewichen und dieses Auto erfasst. Sie ist dann noch von dort in ein Fronthospital gebracht worden, in das englische Fronthospital, ist sogar noch operiert worden und hat aber dann diese Operation überlebt, aber ist dann an ihren Verletzungen, sie hat sehr starke innere Verletzungen gehabt, ist sie am nächsten Morgen, frühmorgens verstorben.
Gerda Taro ist dann unter anderem auch in Madrid aufgebahrt worden, dann kam der Leichnam nach Paris und dort verfolgten dann bei der Beerdigung viele, viele tausend Menschen den Sarg auf den Friedhof Père Lachaise, wo sie begraben ist. Das Grab existiert heute auch noch. Wie ist denn diese große Popularität zu erklären, dieser jungen Frau, die noch gar nicht so viel veröffentlicht hat?
Ja, Gerda Taro war, dieser Tod war damals schon ein Schock in der Medienwelt auch, weil zum ersten Mal ein Fotograf, eine Fotografin überhaupt bei der Arbeit im Krieg, bei der Berichterstattung ums Leben kam. Sie war die erste Kriegsfotografin überhaupt. Auch kein Kriegsfotograf ist vor ihr gestorben. Und das heißt, es ist zum ersten Mal bewusst geworden, wie gefährlich das ist, was da passiert. Und bei Gerda Taro war klar, sie ist auf republikanischer Seite, hat sie fotografiert für mehrere Zeitschriften und Zeitungen. Und es war klar, dass sie sozusagen gegen Hitler dort steht. Und das war mit einer der Gründe, warum dann die Kommunistische Partei Frankreichs entschieden hat, dass sie diese Beerdigung ausrichten. Die haben auch auf dem prominenten Friedhof Père Lachaise unweit der Mauer der Föderierten das Grab gekauft. Gerda Taro ist auch in Paris aufgebahrt gewesen und in allen Medien, auch den nicht-kommunistischen Medien, ist es ein großes Thema gewesen, dass jemand, wo aus Spanien berichtet, durch die Berichterstattung ums Leben gekommen ist. Was ist da passiert und wie? Und es ist im Grunde genommen, die Beerdigung selber war nachher eigentlich eine große Demonstration gegen den Faschismus, gegen Franco und Hitler, so kann man es verkürzt vielleicht sagen. Zu dem Zeitpunkt, als sie dort beerdigt wurde, ist das Thema, dass sie eigentlich Exilantin war, dass sie nur geduldet in Frankreich lebte und so weiter, ist gar kein Thema gewesen. Also Louis Arago, der große Schriftsteller, hat sie eine Tochter von Paris genannt und es gab Gedichte in französischen Zeitungen über sie. Also sie ist ein Stück weit auch dann zu einer, ich habe es im Buch versucht ein bisschen zu schreiben, weil ja das doch schon sehr außergewöhnlich ist. Das war eigentlich fast ein Staatsbegräbnis, das sie bekommen hat. Sie war eine moderne Jeanne d'Arc in dieser Zeit.
Thank you.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa im freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6. Heute im Gespräch mit Irme Schaber. Sie hat viele Jahre über Gerda Taro geforscht und mehrere Bücher über die Kriegsfotografin publiziert. Gerda Taro ist dann im Gegensatz zu Robert Capa weitgehend in Vergessenheit geraten. Robert Capa hatte auch ein schlimmes Schicksal, denn er wollte eigentlich nicht mehr in den Krieg ziehen, ist dann aber 1954 in Indochina dann doch wieder in den Krieg gezogen, ist dann auf eine Mine getreten und ist auch dran ums Leben gekommen. Gerda Taro, von der war dann nicht mehr die Rede. Außer, wie du ganz am Anfang gesagt hast, in der DDR, wo es eine Gerda Taro-Straße dann seit 1970 gab. Warum hat man die Frau dann vergessen, medial vergessen und auch sonst?
Ja, ich glaube, das ist schon auch eben die Rezeptionsgeschichte dann schon sehr interessant. Ihre Beerdigung war 1937. Sie hatte eigentlich vorgehabt, noch im gleichen Jahr mit Capa aus dem chinesisch-japanischen Krieg zu berichten. Da hatten sie schon die Akkreditierung für Life, für eine amerikanische Zeitschrift. Das war schon ein nächster Schritt in der Karriereleiter sozusagen.
Das war
sozusagen
damals die Illustrierte, die hatten Welt. 10 Millionen Auflage.
Genau, die große Illustrierte. Und das hat Capa dann alleine gemacht. Er hat von dort dann berichtet. Und er hat natürlich auch den ganzen Zweiten Weltkrieg berichtet, ja dann auf amerikanischer Seite. Und diese Bilder, das muss man sich einfach klar machen, 1937 in Spanien geht der Krieg weiter. Er berichtet dann auch über das Ende des Spanienkriegs. Auch da ist er, als er aus Asien zurückkam, eben wieder gewesen, hat diese ganzen Flüchtlingsströme dokumentiert, die dann aus Spanien nach Südfrankreich gehen. Dieses tragische Ende. Und man muss sich klar machen, 5 Monate später beginnt der Zweite Weltkrieg. Das heißt, diese Arbeit, die Taro gemacht hat, der Beginn einer modernen neuen Kriegsfotografie, wird überlagert von ständig neuen, immer grauenhafteren Bildern aus dem Krieg, was dann passiert, weil irgendwann ist dann Europa, ganz Europa im Krieg. Und Capa wird in dieser Zeit zu dem großen Kriegsfotografen des 20. Jahrhunderts, weil er ist ja in Sizilien mit dabei, in Nordafrika, und er ist vom D-Day, also die ganze Befreiung Europas von westlicher Seite her, dokumentiert er und wird berühmt für einige Bilder bis hin nach Leipzig, zur Befreiung von Leipzig. Und in dieser Zeit ist es so, dass er dann, ich mache vielleicht mal einen Sprung, er wird bekanntester Kriegsfotograf. Und als er dann 1947 die Fotografenagentur Magnum gründet, sind wir schon in der Zeit des Kalten Krieges. Und da eignet es sich nicht, an eine Fotografin zu erinnern, die sozusagen von der Kommunistischen Partei mit einem großen Staatsbegräbnis begraben wurde. Das ist da sozusagen kontraproduktiv. Das heißt, er hat nach dem Krieg, er hat ja auf amerikanischer Seite für amerikanische Magazine fotografiert, war es nicht dienlich, an Taro zu erinnern. Im Gegenteil, er hat fast eine Arbeitsteilung gemacht, auch für Spanien, und hat gesagt, sie war die politische, ich war nur der Fotograf sozusagen. Und das war ein Stück weit eine Notwendigkeit für ihn zum Überleben und ein Selbstschutz, weil er hat trotzdem 1953, während der McCarthy-Zeit, ist er zitiert worden, und das hat die Agentur fast zu Fall gebracht, ja, weil er durfte plötzlich nicht mehr reisen, er bekam keine Passverlängerung und so weiter. Er war sozusagen in dieser Zeit, musste er schauen, dass er sich von allem, was irgendwie nach
Kommunismus
aussieht. Und er war ja in Spanien natürlich auf dieser Seite ganz klar gewesen. Und da ging es einfach darum, das in einem begrenzten Raum zu halten. Und das war nicht die Zeit, um an Gerda Taro in irgendeiner Form öffentlich zu erinnern. Und das hat natürlich mit dazu beigetragen, dass ihre Geschichte vergessen wird und ihre Bilder. Er hat nie ein öffentliches Denken an sie geschaffen. Zusätzlich ist es so, dass ihre Bilder oft als Capa-Bilder verkauft wurden. Da hat er wahrscheinlich auch damit angefangen, aber es ist auch nach seinem Tod fröhlich weitergemacht worden. Die Bilder, das habe ich in meiner ersten Biografie schon drin, sind einfach umgestempelt worden, Taro durchgestrichen und Capa draufgeschrieben, weil Capa hat sich natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, jedes Capa-Bild hat sich viel, viel besser verkauft. Also da ist dann sozusagen die verkaufstechnische Komponente dann überwiegend gewesen, was sich gut vermarkten lässt. Und das ist auch sehr skrupellos dann weiter betrieben worden. Und im Grunde genommen ist von Gerda Taro als Kriegsfotografin zu dem Zeitpunkt, als ich meine Recherchen begann, fast nichts übrig gewesen. Sie ist quasi als eine Liebesgeschichte. Sie war mit Kappa zusammen. Ob sie fotografiert hat, weiß man gar nicht mehr genau. So ist ungefähr der Stand gewesen, als ich damals angefangen habe.
Nun muss man schon sagen, dass, soweit ich informiert bin, Robert Kappa da sehr drunter gelitten hat, dass seine Freundin im Krieg gefallen ist, wie man so sagt. Er ist möglicherweise auch deshalb wieder, obwohl er eigentlich nicht mehr in den Krieg wollte, nach 1945 wieder nach Indochina gegangen. Ist da was dran?
Nee, ich würde eher so sagen, er war schon während dem Zweiten Weltkrieg kriegsmüde. Das beschreibt er in einigen Briefen auch drin. Zum Beispiel als Paris dann befreit war, das war im Sommer 1944, war für ihn eigentlich das klar. Er kommt zurück in die Stadt, wo er als Fotograf groß geworden ist, wo er schreibt, er hat das gute Essen und er hat die Liebe kennengelernt. Und von dort aus ist er mit Gerda Taro in den Krieg gegen Hitler gezogen. Das war für ihn schon vorbei, er hat dann aber ja...
Dann im Chorsang, glaube ich, gewohnt im Hotel mit Hemingway zusammen. Da ist er dann schon so ein bisschen in die Upper Class aufgestiegen.
Das ist er auf jeden Fall. Also er ist ja sozusagen, da hat er schon seinem Mythos selber gedient und der Fiktionalisierung mit beigetragen. Das ist ja auch sehr, ich würde jetzt mal sagen, köstlich beschrieben dann in seinen Weltkriegsmemoiren, Slightly Out of Focus. Wo er das immer bedient. Also die hat er ja geschrieben eigentlich für Hollywood und sollten verfilmt werden. Und so sind die auch geschrieben. Also da nimmt er es tatsächlich mit der Wahrheit nicht so genau. Man muss wirklich recherchieren und sagen, was stimmt nicht. Er war gut im Fiktionalisieren. Aber überall ist irgendwo so ein Ansatzpunkt, der tatsächlich stimmt und stattgefunden hat. Das finde ich schon sehr spannend und interessant bei ihm. Aber er war tatsächlich ein Stück weit kriegsmüde. Er hat ja auch wirklich über viele Jahre und sehr schreckliche Sachen mitgekriegt. Er war zum Beispiel jetzt in der Winterzeit noch die Ardennenschlacht mitgemacht, da war er wirklich nicht scharf drauf, Weihnachten in 1944 mitzuerleben, in einer Zeit, das hat ihn sehr erinnert an Italien, wo auch die Soldaten in den Gräben erfroren sind und das ist da auch wieder passiert. Und trotzdem ist er noch mit über den Rhein, mit dem Fallschirm. Und das Einzige, wo er sich sozusagen bewusst entschieden hat, doch noch mal in den Krieg zu ziehen, war tatsächlich die Befreiung von Leipzig. Es war Gerdas Stadt und die Stadt, wo er jetzt auch viele andere Freunde noch kannte und hatte. Und er wollte sozusagen die Befreiung der Stadt durch die Amerikaner, das wollte er dokumentieren. Und dort ist ja dann dieses andere berühmte Foto entstanden, ebenfalls wieder von einem jungen Mann, der erschossen wird, eben wie Falling Soldier am Anfang in Spanien, ist das eben ein junger Korporal mit 21 Jahren, der in Leipzig im Grunde genommen, denken Sie auch, die Situation ist bereinigt schon und er wird dann von einem Heckenschützen noch erschossen. Und Kappa hält das fest, wie der in dieser Wohnung umstürzt und das Blut über den Parkett läuft. Und dieses Bild ist eingegangen in die Kriegsfotografie-Geschichte, The Last Man Die. Es war natürlich nicht der letzte Mann, der Krieg in Deutschland ging ja noch bis zum 8. Mai weiter, aber als Symbol war dieses Bild schon mal in der Welt von ihm. Und dass er in Indochina nochmal hinging, das hing tatsächlich mit Agentur Magnum und eher mit der Problematik des Kalten Krieges zusammen, weil er hat so viele Anwaltskosten gehabt, um irgendwie wieder aus diesem Dilemma freizukommen. Er hat denselben Anwalt genommen, den auch Margaret Burke White hatte und die sozusagen die Kommunismus-Anfeindungen gegen sie. Sie hat ja auch Zweiten Weltkrieg, die war weit weg von allem Kommunistischen und ist aber im Zweiten Weltkrieg, aus welchen Gründen auch immer, hieß es während der McCarthy-Zeit dann doch auch bei ihr eine Anklage wegen Kommunismusfreundlichkeit. Ich weiß nicht mehr
bei ihr muss man sagen, sie war in der Sowjetunion.
Durch die Reisen.
In den 20er, 30er Jahren und hat Stalin porträtiert. Und es gibt auch ein berühmtes Bildband von ihr, damals schon erschienen und möglicherweise
hat es ausgereicht.
Noch eine Frage zum Archiv. Da gab es vor ein paar Jahren diesen ominösen mexikanischen Koffer, wo einige Bilder von Gerda Taro und auch Robert Kappa wieder aufgetaucht sind, wo man gedacht hat, das ist längst verloren. Wo liegen denn die Bilder jetzt, wenn man jetzt sich mit Gerda Taro auseinandersetzen will? Wo muss man da hin?
Also die Bilder liegen jetzt in New York, wo eben der gesamte Nachlass von Kappa und Taro ist, im International Center of Photography. Und das war wirklich ein spannender Fund, ein ganz, ganz wichtiger Fund, insbesondere für Gerda Taro auch, weil in diesem Koffer waren quasi, im Grunde genommen kann man sagen, ist der Beginn der modernen Kriegsfotografie drin gewesen. Alle Bilder, die in Spanien in diesem frühen Krieg gegen den europäischen Faschismus gemacht worden sind, und zwar von Gerda Taro, von Robert Capa und von David Shim Seymour. Das war der dritte im Bund, der auch mit ihnen auch in Paris zusammengearbeitet hat in ihrem Studio. Der hat keine so riskante Bilder gemacht, aber auch eine ganz neue Ästhetik eingeführt in Spanien. Viele Porträts, viele Situationen, eben diese zerstörten Städte, die nur als Mahnmal übrig bleiben. Dafür ist er bekannt geworden. Und die ganzen Bilder sind in diesem Koffer gewesen, der eben seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen gegolten hat. Der heißt mexikanischer Koffer, weil er eben in Mexico City gefunden wurde. Als man die gefunden hat und ausgewertet hat, das hat auch noch mal sehr lange gedauert, aber der war exakt beschriftet, jede Filmrolle, jeder Schnipsel drin. Und da hat sich eben herausgestellt, dass viele Bilder, die Robert Capa zugeschrieben worden waren vorher, dass sie von Gerda Taro stammten. Und zwar nicht nur einzelne Motive, sondern teilweise ganze Filmrollen, wo man weiß, das hat sie alles gemacht und nicht er. Das war sehr wichtig für die Taro-Forschung, weil es auch nochmal ein Beweis, ein Beleg war zu meiner ersten Arbeit, wo ich sozusagen alleingrund auf ihre Reiserouten begonnen hatte, die auseinander zu dividieren und sagen, das muss eigentlich von ihr gewesen sein und kann kein Capa sein. Wenn er gerade in Bilbao war, kann er nicht in Valencia fotografiert haben. Und durch den mexikanischen Koffer, durch das Bildmaterial, das dann sozusagen wirklich schwarz auf weiß uns diese Filme vorgelegt hat, kann man jetzt immer sehr gut sagen, das ist Capa, das ist Taro. Und zwar, weil wir rein von der Ästhetik her, von ihren Arbeiten her, kann man sie nicht so einfach unterscheiden. Es ist nicht so, dass Capa ganz, ganz toll war und Taro hätte man gleich gesehen, das ist eine Anfängerin. Das hat man eben bei vielen Dingen, konnte man wirklich nicht sehen, von wem ist welches Foto.
Ihr hört Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute spreche ich mit Irme Schaber. Sie ist Fotohistorikerin und hat sich in mehreren Buchpublikationen intensiv mit der Kriegsfotografin Gerda Taro beschäftigt. Irme, Gerda Taro ist am 1. August 1910 in Stuttgart geboren. Ihre jüdischen Eltern waren aus Ostgalizien eingewandert. Wir haben gehört, dass Gerda Taro dann von Leipzig nach Paris geflüchtet ist, 1933 im Herbst. Was ist denn aus ihrer Familie geworden?
Ja, Gerda Taro hat ihre Familie nie wieder gesehen. Sie musste, nachdem sie verhaftet worden war, Deutschland sehr schnell verlassen. Sie haben geschaut, wie das überhaupt machbar ist. Die Familie hatte ja nicht sehr viel Geld und Möglichkeiten. Und ich denke, da war von niemand die Vorstellung, dass sie sich nie wieder sehen werden. Der Vater und einer ihrer Brüder kamen zur Beerdigung 1937 nach Paris. Man weiß, dass sie zu dem Zeitpunkt nach Leipzig zurückgegangen sind. Wir wissen nicht genau.
Also von Paris nach
Leipzig? Von Paris nach Leipzig. Aber er kam aus Belgrad. Und wir wissen nur, dass eben der Vater und die Brüder, also die Familie, sich versucht hat, in Sicherheit zu bringen, Leipzig zu verlassen. Wir müssen dran denken, ab 1935 waren die Nürnberger Gesetze und es war nahezu unerträglich. Die Juden durften kein Hallenbad mehr, man durfte nicht mehr auf den Bänken im Park sitzen. Wir wissen es von Karteikarten in der jüdischen Gemeinde, dass sie sich ab 1935 geplant hatten, Deutschland zu verlassen. Aber offensichtlich war das nicht so einfach. Vielleicht gab es auch gescheiterte Versuche, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall schaffte es die Familie irgendwann, getrennt oder zusammen, bis nach in einen Ort etwas nördlich von Belgrad. Dort gab es Verwandte mütterlicherseits, die Großeltern von Gerda. Und dort sind die offensichtlich hingegangen, haben sich vielleicht, also den Karteikarten nach, auf dem Weg nach entweder Palästina oder England, sie wollten also weiter reisen, aber sind da hängen geblieben, auch tragisch hängen geblieben. Vielleicht haben sie da eine Zeit lang ganz gut ihren Lebensunterhalt verdienen können bei den Verwandten. Aber dann ist 1941 die deutsche Wehrmacht einmarschiert Und innerhalb ganz kurzer Zeit hat sich alles verändert. Und wir wissen durch Verwandtschaft, also das konnte ich belegen, sind die Männer verhaftet worden und sie sind in ein Lager gekommen als Geiseln für Massenerschießungen. Und diese Massenerschießungen haben dort irgendwann nicht mehr als Massenerschießungen stattgefunden, sondern das war dieser Testbereich für die ersten Gaswagen, wo sie versucht haben, wie schnell und wie viele Leute kann man so vernichten. Und von dem her gehören sozusagen ihre Brüder und der Vater. Wir wissen nicht, ob die Mutter, die wird nirgends mehr aufgeführt, ob die in dieser Zeit irgendwann gestorben ist oder was da passiert ist. Das wusste auch die Ruth Serf, die Leipziger Freundin, nicht. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, warum der Vater kam, was der über die Familie gesagt hatte. Aber auf jeden Fall, die beiden Brüder und der Vater waren in Serbien bei den Großeltern. Das ist ganz nah an der ungarischen Grenze, also auch nicht weit von Galizien, wo die Familie ursprünglich herkam. Und sind da dann eben Opfer dieser deutschen Säuberungen und mit Gaswagen kommen. Und es gibt eben von dort, was man bisher weiß, sind dann diese Sachen, dass das einer der frühesten Plätze war, wo es dann hieß, dieses Gebiet haben wir jetzt Juden rein gemacht. Und das ist natürlich ein ganz tragisches Ende, weil es sind auch noch, ihre Stuttgarter Verwandtschaft hat sich eben auch dahin gerettet. Ihre Tante Terra, die im Buch eine wichtige Rolle spielt, weil die schon in der Kindheit immer die Gerta so unterstützt, ihr schöne Kleider kauft. Die ist mit ihrem Mann auch dorthin gekommen. Auch die sind dort umgebracht worden. Es ist ein sehr tragisches Ende und im Buch ist, soweit man nachrecherchieren konnte, alles, was ich auffinden konnte, ist in dem Kapitel Giacomettis Grabmal für Gerta, die eben auf dem Père Lachaise begraben ist, auf dem prominenten Friedhof in Paris, und eben das Schicksal der Familie Pohorylle. Im Grunde genommen sind sie eben alle ausgelöscht im Holocaust.
Irme Schaber, Biografin der Kriegsreporterin und Fotografin Gerta Taro. Damit wären wir schon wieder am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. Ich war heute zu Gast bei der Fotohistorikerin Irme Schaber. Irme, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.